Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter einen Abschnitt stellen aus dem Propheten Jeremia, aus dem Alten Testament. Und zwar Jeremia Kapitel 31, die Verse 31 bis 37. Jeremia Kapitel 31, die Verse 31 bis 37. Das finden wir in der Schlachterübersetzung Seite 817. Ich lese um des Zusammenhangs willen ab Vers 27, und zwar bis zum Ende des Kapitels, aber die Predigt wird sich dann auf diese Verse konzentrieren. Jeremia 31 ab Vers 27. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das Haus Israel und das Haus Juda mit Menschen und mit Vieh besehen werde. Und es soll geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um auszureißen und zu zerstören, sie niederzureißen und zu verderben und ihnen übel zu tun, so werde ich über sie wachen, um aufzubauen und zu pflanzen, spricht der Herr. In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben saure Trauben gegessen, also unreife Trauben gegessen, und den Kindern sind die Zähne stumpf geworden, sondern jedermann wird an seiner eigenen Missetat sterben. Jeder Mensch, der saure Trauben isst, dessen Zähne sollen stumpf werden. Nun der Abschnitt für die Predigt. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr oder ihr Ehemann war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nie mehr gedenken. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen, Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. So spricht der Herr. Wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da diese Stadt dem Herrn gebaut werden soll, vom Turm Hananel an bis zum Ektor. Und weiter soll die Messschnur geradeaus gehen bis zum Hügel Gareb und sich von da nach Goa wenden, und das ganze Tal, wo man die Leichen und die Fettasche hinwirft, samt allen Feldern bis zum Bach Kidron, bis zur Ecke des Rostores im Osten, das soll dem Herrn heilig sein. Es soll ewiglich nicht mehr zerstört noch niedergerissen sein oder werden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. In der Heilsgeschichte Gottes gibt es vermutlich wenige Geschehnisse, die eine solche Dramatik haben, wie es in der Zeit war, in der Gott diese Botschaft, die wir eben gerade gelesen haben, geschehen ist. Es hat wichtige Ereignisse in der Heilsgeschichte Gottes gegeben. Denken wir etwa an das Ereignis, als Gott mit Abraham seinen Bund schloss und als er dann alleine durch die Tiere, durch die Opfertiere hindurchschritt, nachdem Abraham in einen tiefen Schlaf gesunken war. Oder denken wir an die Wochen, als das Volk Israel an den Berg Sinai gelangt war und dort an diesem Berg das Gesetz Gottes empfing, begleitet von Donnerschall, Feuer und Blitzen. Was war das für ein Ereignis? Oder denken wir daran, wir hatten auch darüber kürzlich eine Predigtreihe, als das Volk Gottes nach der 40-jährigen Wüstenwanderung dann durch den Jordan schritt und hineinkommt in das verheißene Land, endlich, endlich die Erfüllung der Verheißung. Und auch hier, Jeremia 31. Als Gott diese Botschaft seinem Volk verkünden lässt, auch hier haben wir es mit einem tiefen Einschnitt in die Heilsgeschichte Gottes zu tun. Was war das für ein Einschnitt? Und wir brauchen eigentlich nur weiterzulesen, hin zu Kapitel 32. Dort heißt es in den ersten Versen: Dies ist das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging, im 10. Jahr Zedekias, des Königs von Juda. Dieses Jahr war das 18. Jahr Nebukadnezars, und damals belagerte das Heer des Königs von Babel Jerusalem. Wir wissen, was dann passierte. Jerusalem wurde verbrannt und der Tempel in Jerusalem bis auf die Grundfesten zerstört. Wir befinden uns hier also gewissermaßen am Ende des alten Bundes. Des Bundes, den Gott einst am Berg Sinai mit seinem Volk geschlossen hatte. Die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, sie standen nun unmittelbar bevor. Das bedeutete für das Volk damals die totale Katastrophe. Nein, das Wort Katastrophe stimmt hier nicht. Es passt hier nicht, denn es klingt zu sehr als Schicksal, aber das war es nicht. Es war Schuld. Das Volk ist zwar vom Gesetz Gottes abgefallen, und was wir hier erleben, das ist die Bundesrache Gottes über das Volk Israel, das diesen Bund gebrochen hatte. Wir sehen hier, wir erleben es mit dieses Gericht Gottes, das wir bereits im 5. Buch Mose angekündigt finden. Das ist der Höhepunkt, oder soll ich sagen, der Tiefpunkt des Gerichts. Und unmittelbar, bevor dieses passiert, lesen wir diese herrliche Verheißung eines neuen Bundes. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, dass ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Und diese Verheißung, sie steht hier nicht einfach zusammenhanglos, sondern sie steht in einem Kontext ab Kapitel 29. Nicht in Jeremia Kapitel 29, da lesen wir diesen bekannten Brief, den Jeremia an die schon nach Babylon Verschleppten gesandt hatte, indem er schrieb, sie sollen für Babylon beten. Man höre und staune. Und dann die Begründung, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Aber dann kommt die Verheißung, die weit darüber hinausgeht. Jeremia 29, Vers 11. Ich werde euch Zukunft und Hoffnung geben. Diesem Volk, das da verschleppt war. Und dann Kapitel 30. Hier verheißt Gott sogar die Wiederherstellung des Volkes Israel und des Volkes Juda. Das und des Nordreiches und des Südreiches. Und dann die Verheißung, ich werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel und Juda wenden. Vers 11, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Und genau so geht es dann fort in Jeremia 31 hinein. Denken wir an Jeremia 31, Vers 1. Zu jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein. Nun, das heißt natürlich nicht, dass alle Israeliten gerettet werden. Viele kamen um, viele blieben in der babylonischen Gefangenschaft, aber es ging hier um einen Überrest. Das lesen wir auch in Jeremia 31, Vers 7. Und an diesem Überrest wird eines deutlich, an diesem Überrest macht Gott eines deutlich. Gott steht zu seinen Verheißungen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, spricht Gott der Herr. Jeremia 31, Vers 3. Und an all diesen Zusagen wird zunächst einmal eines deutlich. Nämlich, dass die Treue Gottes nicht auf irgendetwas in den Menschen beruht, sondern sie beruht auf dem, was Gott tut, auf seiner Erwählung. Es ist einzig und allein Gottes Bestimmung, Gottes Erwählung, weswegen dieses Volk nicht total untergeht. Es gibt keinen zweiten, keinen anderen Grund. Und dann kommt der Abschnitt, der unserer Predigt heute Morgen zugrunde liegt. Und wir wollen unser Augenmerk auf drei Dinge lenken. Erstens, das Problem des alten Bundes. Nicht wahr, es besteht ganz offensichtlich hier ein Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Das ist Jeremia 31, die Verse 31 und 32. Dann zweitens wollen wir unser Augenmerk darauf richten, auf die gewaltigen Verheißungen des neuen Bundes. Was ist das Bessere des neuen Bundes? Und dann drittens, der Umfang des neuen Bundes. Und diese Frage wollen wir ganz besonders zuspitzen auf die Frage angesichts dessen, dass heute ein Kind getauft wurde. Gehören eigentlich auch die unmündigen Kinder in den Bund Gottes hinein? Oder gehören nur die Leute in den Bund hinein, die gewisse Bedingungen erfüllt haben? Erstens also zunächst das Problem mit dem alten Bund. Oder wir können sagen, der Unterschied zwischen altem und neuem Bund, was ist der eigentlich? Meine Brüder und meine Schwestern, schon bei einem oberflächlichen Überschauen der Offenbarungsgeschichte Gottes kann uns eines deutlich werden, dass Gott seit jeher mit seinem Volk in der Form, im Rahmen von Bündnissen handelt. Zunächst denken wir hier an den Bund mit Adam, dann an den Bund mit Noah, an den Bund mit Abraham oder eben auch an den Bund am Sinai. Und diese Einsicht, dass Gott immer im Rahmen eines Bundes handelt, ist nicht neu. Aber wie gesagt, das sehen wir schon bei oberflächlichem Bibellesen. Und wenn man dann etwas tiefer hineinstößt in die Frage, wie ist denn dieser Bund? Was ist denn dieser Bund? Dann erhält man recht schnell auch von Leuten, die sich intensiv mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel beschäftigen, unterschiedliche Antworten. Die einen betonen mehr den Bund, dass er zwei Seiten hat. Sie betonen mehr den Aspekt der Vereinbarung, der Übereinkunft. Die anderen denken dann mehr bei dem Bund an den Aspekt der Verordnung, des Testamentes. Da wird sehr stark betont, dass es Gott ist, der den Bund aufgerichtet hat. Wir wollen diese Thematik heute nicht vertiefen, aber so viel will ich doch sagen, wenn wir einmal die ersten beiden Verse hier lesen, dann lesen wir beides. Nicht 31 und 32. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich, sagt Gott, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr oder ihr Ehemann war. Beide Aspekte kommen hier zum Ausdruck. Zum einen, dass es Gott ist, der diesen Bund schließt. Und dann am Schluss dieses Bild der Ehe, das eben darauf hinweist, dass dieser Bund zweiseitig ist. Nicht, das sehen wir auch sonst, etwa bei dem Propheten Hosea oder auch bei dem Propheten Jeremia, dass immer auch der Aspekt der Verantwortung angesprochen wird. Das Volk Gottes, gerade bei diesen beiden Propheten, es befindet sich in einem geistlichen Ehebruch. Ganz besonders bei dem Propheten Jeremia können wir das in Kapitel 11 lesen oder auch schon in Jeremia 3, wo sogar von einem Scheidebrief die Rede ist, den Gott dem Volk, genauer dem Nordreich, ausgefüllt hat. Also noch einmal im Unterschied zur Erwählung Gottes, die einseitig von Gott her ist, hat der Bund auch immer zwei Seiten. Das heißt, es geht auch immer um den Aspekt der Verantwortlichkeit. Das sehen wir, wenn wir durch die Bündnisse hindurchgehen, schon bei dem Bund mit Adam, nicht, wo auch gesagt ist, an dem Tag, an dem du nicht gehorchst, wirst du des Todes sterben. Das sehen wir bei dem Bund mit Noah, der ausdrücklich als ein ewiger Bund bezeichnet wird. Doch hier wird gesagt, wenn jemand das Leben eines Menschen antastet, dann soll auch er mit dem Tod bestraft werden. Es geht hier um den Schutz des Lebens. Bei dem Bund mit Abraham, 1. Mose 17, wo auch der Bundesbrecher mit dem Tod bestraft wird, 1. Mose 17, Vers 14. Und dann gab es auch noch weitere Bundesschließungen. Und von diesem Bund hier am Sinai heißt es, es ist der Bund, den Gott mit den Vorvätern schloss, als er sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Und auch dieser Bund, wir sagten es bereits, endete dann in einem geistlichen Ehebruch. Es geht hier um den Bund am Sinai. Kaum war der Bund geschlossen, kaum hatte Gott ihn verordnet, war das Volk auch schon abgefallen. Wir denken an die Begebenheit von dem goldenen Kalb. Und nun hier in diesem Abschnitt in Jeremia 31 lesen wir die Verheißung eines neuen Bundes. Und damit ist deutlich, dass dieser neue Bund sich von dem alten Bund abhebt, irgendwie unterscheidet. Der Bund mit Noah und auch der Bund mit Abraham, die stehen hier in Jeremia 31 nicht zur Debatte. Worin aber unterscheidet sich der alte Bund vom neuen Bund? Was sagt die Heilige Schrift? Was ist das Charakteristische, das Kennzeichnende des alten Bundes? Nun, es gibt in der Christenheit gar nicht so selten die Auffassung, der Bund am Sinai, das war ein reiner Werkbund, das war ein reiner Bund, in dem es um Leistungen ging. Dieser Bund erkannte keine Gnade. Aber das ist falsch. Das stimmt nicht. Gerade hier in unserem Abschnitt wird über diesen alten Bund Herrliches gesagt. Es wird gesagt, Gott nahm dieses Volk bei seiner Hand, wie so ein kleines Kind, und führte es aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, der Sklaverei heraus. Er befreite sein Volk. Und selbst wenn wir dann zu der Gesetzgebung kommen, zu den 10 Geboten, dann beginnt dieser Bund dort am Sinai mit der Aussage, wir lasen es vorhin, Ich bin der Herr, euer Gott, der euch herausgeführt hat aus Ägypten, aus dem Haus der Sklaverei. Also noch einmal, auch dieser Bund am Sinai ist ein Gnadenbund. Aber, und das ist eben auch wichtig, in diesem Gnadenbund war die Gesetzesforderung dominierend. Sie stand sehr stark im Vordergrund. Zweifellos ging es im Rahmen dieses Bundes um Forderungen, um Leistungen. Das Alte Testament ist dann voll von Berichten, die eines zum Ausdruck bringen. Das Volk Gottes, es hat diese Forderungen nicht erfüllt, sondern es war immer und immer und immer wieder ungehorsam. Es fiel immer und immer wieder ab. Nicht, wir erinnerten schon an das Machwerk des goldenen Kalbes. Und dann geht es durch die Geschichte hindurch. Und Gott erbarmt sich immer wieder über sein Volk. Immer wieder wiederholt er den Bund. Dann kommt der Bund mit David. Aber auch bei David kommt es nicht zu einer grundsätzlichen Kehrtwende. Denn ziemlich bald nach dem Tod Davids vollzieht sich der Abfall nur noch schlimmer bei den Nachfolgern Davids dann. Und so sind die Berichte im Alten Testament über das Verhalten des Volkes Gottes über weite Strecken Berichte über ihre Gesetzlosigkeit und ihren Ungehorsam. Und nun lesen wir die von Gott bereits im 5. Buch Mose angedrohte Bundesrache über das Volk, über ihren geistlichen Ehebruch, der nun mit aller Wucht herabfährt. Aber was war denn nun los mit dem alten Bund? War er schlecht? Da ist die Antwort, nein. Nein, im Gegenteil, der Bund, auch der Sinai-Bund, sie waren sehr gut im Blick auf das Gesetz. Auf das Gesetz, das von Gott am Sinai gegeben wurde. Denn dieses Gesetz, es war, wie wir einmal im Neuen Testament lesen, heilig, gerecht und gut. Das Problem mit dem Bund am Sinai war nicht, dass die Normen falsch waren oder schlecht waren. Das Problem war, diese Normen, sie passen nicht zum Sünder. Denn der Sünder, er hält nicht das Gesetz, ja mehr noch, er kann das Gesetz nicht halten. Er kann Gott durch das Halten des Gesetzes gar nicht wohlgefallen. Noch einmal, die Forderungen des Gesetzes sind gut, aber sie können von dem Sünder nicht eingehalten werden. Das, genau das ist das Problem des alten Bundes, des Bundes vom Sinai. Die ersten 28 Kapitel des Buches Jeremia sind darum ein reichlich desillusionierender Bericht, wie das Volk Gottes diesen Bund Gottes mit Füßen tritt. Jeremia vergleicht diese Gesetzesübertretungen immer wieder mit einem geistlichen Ehebruch. Und auch das Neue Testament tut nichts anderes. Im Römerbrief Kapitel 7 bringt der Apostel Paulus das Gleiche zum Ausdruck, indem er auch dort die Beziehung jedes Einzelnen zu Gott mit einem Ehebund vergleicht. Und dann schreibt, das Gesetz, es ist heilig, es ist gerecht und gut, aber der Mensch, und zwar von Adam her, ist ein Bundesbrecher. Und jede Sünde, die er begeht, ist ein Bundesbruch. Jede Sünde führt in den geistlichen Tod. Ich aber starb, sagt Paulus. Das ist das Kennzeichen der Menschen, des Menschen unter dem Gesetz. Das ist, was geschieht. Wenn Menschen von Gott nichts wissen wollen, er lässt sie laufen. Wie heißt es hier? Ich ließ sie gehen. Gott lässt sie dann in das Verderben rennen. Und das Gleiche gilt auch heute. So sagt Paulus einmal im Römerbrief, ganz kurz, ganz knapp, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das Ergebnis des alten Bundes. Hier in Jeremia 32 und in den folgenden Kapiteln lesen wir es dann. Der militärische Zusammenbruch, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt unserer Predigt. Was ist dann das Bessere am neuen Bund? Und die Antwort darauf ist ganz kurz zu geben. Es sind die besseren Verheißungen. Ich möchte hier nur einmal drei Verheißungen herausgreifen, die uns in diesem Abschnitt gegeben werden. Erstens, der neue Bund, er verheißt die Erneuerung des Menschen, und zwar von innen. Es geht in dem neuen Bund nicht um eine äußere Erneuerung. Ich lese nochmal Vers 33. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Noch einmal. Der alte Bund war auch ein Bund der Gnade, aber die Gnade, sie bestand gewissermaßen darin, dass dieser Bund das Gesetz brachte. Und dieses Gesetz, es war kein Weg zur Errettung. Das wäre falsch. Aber das Gesetz hat einen zentralen Platz in diesem Bund am Sinai. Es ist gleichsam der Blickfänger, aber es vermittelt keine Kraft. Der Mensch, er konnte das Gesetz nicht halten. Das Gesetz, es erinnert an die Sünde, es ließ gewissermaßen die Wunde immer wieder offen. Die Menschen, sie gingen Jahr für Jahr hinauf nach Jerusalem, opferten dort für ihre Sünden, weil sie um ihre Schuld aus dem Gesetz wussten. Aber Hilfe, Rettung, Heil brachte der Bund vom Sinai nicht. Der alte Bund, er hatte keine Kraft. Er war durch das Fleisch kraftlos, wie wir einmal in Römer 8, Vers 3 lesen. Notwendig war wirklich eine innere Veränderung durch den Geist Gottes. Notwendig war eine Hilfe, die aufhilft. Eine Gnade, die von innen heraus neu macht. Und genau das ist Ausdruck des neuen Bundes. An einer Stelle im Neuen Testament, im 2. Korinther 3, spricht Paulus einmal von dem neuen Bund und er bezeichnet ihn im Unterschied zum alten Bund, den er als Dienst, als Bund des Buchstabens bezeichnet, als einen Bund, als einen Dienst des Geistes. 2. Korinther 3, Vers 6. Im alten Bund gab Gott dem Volk sein Gesetz, aber es hatte nicht die Möglichkeit, dieses zu erfüllen. Im neuen Bund ist das anders. Das lesen wir in Römer 8 oder wie es hier in Jeremia 31 heißt. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Eine zweite, größere Verheißung als im alten Bund. Wir nehmen hier die Verse 33, zweiter Teil und 34 zusammen. Dort heißt es, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Bereits im Alten Testament lesen wir es, ich will dich nehmen und du sollst mein eigenes Volk sein. Aber das Neue, jetzt am neuen Bund ist, dass wir nun tatsächlich dem gehören, der uns aus unserer Sündenschuld erlöst hat, erkauft hat, sodass wir dadurch und so mit Gott Gemeinschaft haben dürfen. Und diese Gemeinschaft mit Gott, sie führt dazu, so sagt es hier die Schrift, dass wir Gott kennen dürfen. Ohne Priester, ohne Vermittler. Grundlage für diese Gemeinschaft mit Gott ist, dass Gott uns in Christus unsere Sünden vergeben hat. Und die Gemeinschaft mit Gott, sodass wir sagen können, dass er unser Gott und wir sein Volk sind, Vers 33, sie beruht auf diesem vollkommenen Sühnopfer, das Christus auf Golgatha dargebracht hat am Kreuz. Um Christi willen, um des Opfers Christi willen, bekommst du Vergebung deiner Schuld und deiner Sünden. Der alte Bund, er versuchte das Problem der Sünde zu beantworten durch das Halten des Gesetzes, aber das brachte nichts. Das half dem Sünder nicht weiter. Der Weg, auf dem im neuen Bund das Problem der Sünde angegangen wird, ist das ein für allemal geschehene Opfer von Christus auf Golgatha. Er hat die Forderung des Gesetzes damit erfüllt. Und der neue Bund, er ist aufgerichtet in diesem, seinem Blut. Das wollen wir heute feiern im Abendmahl. Und dann die dritte Verheißung, auf die wir achten wollen. Die Verse 35 bis 37. Es geht hier um die Beständigkeit des Bundes Gottes. Er ist nicht nur zeitlich begrenzt. Ich lese noch einmal diese Verse. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen, Herr der Heerscharen, ist sein Name. Und wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, allezeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. So spricht der Herr. Wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Der alte Bund, er war zeitlich befristet. Er war gegeben, wie es einmal im Neuen Testament heißt, um hinweggetan zu werden. Er war gegeben, so sagt es Paulus im Galaterbrief, als etwas dazwischen hineingekommenes. Der neue Bund, er ist ein ewiger Bund. Und das sehen wir hier an den Vergleichen, die Jeremia formuliert, die Beständigkeit, die Vergleiche mit der Naturordnung. Einmal fleht Jeremia in Jeremia 14, verwirf uns nicht um deines Namens willen, gedenke an deinen Bund mit uns. Und ja, Gott gedenkt seines Bundes. Er hält sich an seinen Bund. Genau das lesen wir hier in Jeremia 29 bis 31. Selbst die Ereignisse der babylonischen Gefangenschaft, die Verschleppung nach Babylon, das führt nicht dazu, dass Gott mit seinem Volk aufhört. Mit einem Überrest geht er weiter. Und der neue Bund ist deswegen ewig gültig, weil Christus, der Mittler und der Haupt dieses Bundes, ist deswegen, ich werde ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeiten nie mehr gedenken. Ich werde sie vergessen, mit anderen Worten. Liebe Gemeinde, hier könnten wir jetzt eigentlich schließen. Das ist das Evangelium, das ist der neue Bund, den Gott der Vater in und durch Christus aufgerichtet hat. Aber ich möchte noch einen dritten Punkt ansprechen, denn ich vermute, wenn wir diesen Punkt nicht ansprechen würden, dann bliebe heute bei dem einen oder anderen gerade angesichts der Taufe von Ruth Zander eine Frage offen. Gehört sie eigentlich dazu? Es gibt eine unbeträchtliche Anzahl von Christen, nicht unbeträchtliche Anzahl von Christen, die gerade mit Hinweis auf diese Verheißungen hier in Jeremia 31 sagen, der neue Bund, er gilt nicht für Kinder, nicht für Säuglinge, Er gilt nur für Gläubige. Und sie sagten, wenn du dieses, was hier über den neuen Bund geschrieben steht, hier in Jeremia 31, wenn du das ernst nimmst, dann musst du doch zugeben, dass dieses für Kinder oder gar für Säuglinge nicht gilt. Diese Leute räumen ein und sagen, ja, Gott handelt mit den Menschen durch die Geschichte hindurch, stets in Form des Bundes. Sicher, die reformierten Baptisten würden das ohne Frage zugestehen. Und sie würden auch sagen, ja, in der Regel schließen alle Bündnisse auch Kinder ein. Der Bund mit Noah, er ist aufgerichtet mit Noah und seinem Samen, heißt es hier. 1. Mose 9, Vers 9. Vers 9. Der Bund mit Abraham und seiner Nachkommenschaft. 1. Mose 17, Vers 7. Der Bund am Sinai durch die Generationen hindurch, verbunden mit Segen und Fluch, 2. Mose 20, Vers 5. Der Bund mit David richtet sich an ihn und seine Nachkommenschaft. Also alle Bündnisse umfassen auch Kinder, ganz zweifellos. Aber so sagen diese Leute, davon gibt es eine einzige Ausnahme, nämlich den neuen Bund. Der neue Bund, er gilt nur für Erwachsene und das begründen sie vorrangig hier mit der Verheißung aus Jeremia 31. Denn, so die Argumentation, im neuen Bund geht es doch darum, wir haben es eben gerade gelesen, dass das Gesetz in das Innerste, in das Herz geschrieben wird. Das setzt Glauben voraus und bitteschön, das kann man doch nicht bei einem Säugling voraussetzen. Beim neuen Bund geht es ferner darum, dass man den Herrn erkennt. Vers 34, das kann man auch nicht bei einem Säugling annehmen. Und ferner ist hier die Rede von der Beständigkeit des Bundes. Und bitte, auch das kann man ja wohl nicht im Blick auf Säuglinge sagen. Denn niemand wird ernsthaft behaupten, dass jeder, der getauft ist, auch im Bund Gottes bleibt. Also, so die Argumentation, dürfen Säuglinge auch nicht das Zeichen des Gnadenbundes Gottes bekommen, also getauft werden. Im Gegensatz zu all den anderen Bündnissen gilt der neue Bund nur für Erwachsene. Säuglinge, Kinder haben darin nichts zu suchen. Ja, sie gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie würden sagen, wenn man doch Säuglinge und Kinder tauft, wenn man ihnen dieses Siegel des Gnadenbundes gibt, dann macht man das bei Leuten, bei denen das Gesetz Gottes eben nicht in ihre Herzen geschrieben ist, die Gott nicht erkennen und von denen keineswegs klar ist, dass sie beim Herrn bleiben, und dann wird dadurch der neue Bund verunreinigt. Kindertaufe, nein, das verunreinigt den neuen Bund. Denn in den neuen Bund, so ihre Argumentation, kann man erst treten, wenn man Buße getan hat, wenn man persönlich umgekehrt ist, wenn man glaubt und wenn man wiedergeboren ist. Erst wenn das geschehen ist, danach darf sich dann der Betreffende auch taufen lassen, um damit dann zum Ausdruck zu bringen, dass in seinem Herzen das Gesetz Gottes geschrieben ist, dass er Gott, den Herrn, erkannt hat und dass er für immer bei dem Herrn bleibt. So ungefähr die Argumentation dieser Leute. Was ist dazu zu sagen? Haben Sie nicht recht? Und zunächst einmal sollten wir beachten, welche Frage hier in Jeremia 31 beantwortet werden soll und welche nicht. Wir sagten es bereits, Jeremia hatte jahrelang damit zugebracht, das Volk vor dem Gericht Gottes, das heißt vor der Zerstörung und Verschleppung durch die Babylonier zu warnen. Und danach dann, da verkündigt er auch Hoffnung, Perspektive, Verheißung. Und in diesem Rahmen ist dieser Abschnitt hier zu verstehen. Es geht darum, dass Gott trotz der Sünde des Volkes mit seinem Volk nicht aufhört, sondern mit diesem Volk weitermacht. Und das kommt zum Ausdruck hier in Vers 31. Siehe, es kommen Tage. Nicht angesichts der unmittelbar bevorstehenden Vernichtung. Siehe, es kommen Tage, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Und dieser neue Bund hat insofern eine andere Qualität als der alte Bund, als er eben nicht nur fordert, sondern auch schenkt. Das Gesetz, es wird nun nicht mehr nur auf steinerne Tafeln geschrieben, sondern auf das Herz. Und wenn man fragt, ja, wie kann dieser tadellose Bund zum Volk kommen, dann die Antwort: durch die Vergebung der Sünden. Das ist das, was hier zum Ausdruck kommt. Aber achten wir auf noch etwas. Dieser Abschnitt, der beginnt mit der Aussage, es werden Tage kommen. Und wir hatten vorhin auch die Verse 27 und 38 gelesen, also die um unseren Predigtabschnitt herum geschrieben stehen. Und da sehen wir, worum es in diesem ganzen Abschnitt geht. Es geht einmal um das Pflanzen von Gottes Volk im Land. Gott wird sein Volk wieder zurückbringen, aus dem Exil zurück. Dann die Verse 31 bis 37. Es geht um das neue Gottesvolk. Was ist der Charakter dieses Gottesvolkes? Und dann die Verse 38 bis 40, also die Verse danach. Hier geht es um die Erbauung und die Erhaltung eines neuen Jerusalem. Also diese Verheißung, diese Verse, die wir hier lesen, sie stehen im Kontext, im Rahmen der Wiederherstellung Israels nach dem babylonischen Exil. Und wenn wir das einmal beachtet haben, dann gibt es eine Menge, eine Anzahl von Parallelen. Bei Jeremia, aber auch bei anderen Propheten. Etwa bei dem Propheten Hesekiel. Wir lesen hier von einem neuen Geist, der ausgegossen wird. Von einem neuen Herzen. Jesaja spricht sogar von einem neuen Himmel. Hesekiel spricht einmal von einem Bund des Friedens. Und ähnlich auch der Prophet Jesaja. Warum erwähne ich das? Was beantwortet das unsere Frage? Es kommt darin eines zum Ausdruck. Der Begriff neu bringt zum Ausdruck, dass es nicht um einen total anderen Bund geht als der alte, sondern es geht gewissermaßen um die Erneuerung, um die Erfrischung dieses Bundes, den Gott bereits aufgerichtet hat. Der Bund, er bleibt. Noch deutlicher. Der neue Bund ist etwas, über das Gott bereits schon lange vorher gesprochen hatte. Bereits Mose hatte es zu verkünden. Er sagte bereits, die Sünde wird einmal bis ins Unerträgliche wachsen. Und dann wird Gott das Volk ins Exil führen. Aber dann wird Gott sein Volk aus dem Exil herausretten. 5. Mose 4 lesen wir das und dann 5. Mose 29 und 30, diese Kapitel. Ich lese nur einmal drei Verse. 5. Mose 30, die Verse 4 bis 6. Dort heißt es: Und wenn du auch bis an das Ende des Himmels verstoßen wirst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und doch von dort holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es in Besitz nehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Also in gewissem Sinn wird das, was Mose hier verheißt, schon durch Jeremia lediglich noch einmal wiederholt. Und was heißt das für unsere Frage nach der Kindertaufe? Nun, das heißt zunächst einmal, wir dürfen Jeremia 31 nicht isoliert nehmen. Das, was hier in Jeremia 31 geschrieben steht, das steht in einer Linie. Und diese Linie, sie beginnt bei Mose, sie führt dann bis ins Ende des Exils, bis zur Rückführung des Volkes und dann weiter bis ins Neue Testament. Der Hebräerbrief macht das an so vielen Stellen deutlich. Und hier in Jeremia 31 steht die Verheißung des neuen Bundes zunächst einmal unmittelbar in einem sehr engen Zusammenhang mit der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. Wir brauchen nur auf den Zusammenhang zu achten. Anders gesagt, der neue Bund tritt in Etappen in Erfüllung. Zunächst anbruchhaft im Exil und nach dem Exil dann. Dann in Christus bei seinem ersten Kommen. Jetzt in der Ausgießung durch den Heiligen Geist seit Pfingsten und voll und ganz erst bei der Wiederkunft Christi. Erst dann können wir in vollem Sinn des Wortes sagen, dass Gott das Gesetz Gottes in unser Innerstes hineingelegt hat und auf unsere Herzen geschrieben hat. Erst dann können wir in vollem Sinn des Wortes sagen, dass wir Gott, den Herrn, erkennen werden. Und erst dann können wir in vollem Sinn des Wortes sagen, dass es keinen Zweifel mehr darüber geben wird, wer zum Bund Gottes gehört. Erst wenn Christus wiederkommt. Das heißt, das, was hier verheißen ist, steht in einer Perspektive. Und wenn wir heute schon die Aussage, ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, voll und ganz auf uns übertragen. Und das ist auch hin und wieder im Laufe der Kirchengeschichte geschehen. Dann, ihr Lieben, dann lügen wir uns eine Frömmigkeit in die Tasche und unsere eigene Frömmigkeit wird dann ein riesengroßer Krampf. Dann meint man jetzt schon geleitet zu sein durch den Geist Gottes. Und man landet in Schwärmerei. Die These wäre ja dann, ich benötige keine Orientierung mehr von außen. Ich weiß, was richtig und falsch ist. Nein, die Heilige Schrift insgesamt spricht hier anders. Sie sagt, wir haben den Geist Gottes anbruchhaft. Römer 8, ein Angeld auf die Erneuerung unseres ganzen Lebens. Und was heißt das nun für die Frage der Kindertaufe? Mag sein, dass es bei einem Kind, bei einem Säugling aus christlichem Elternhaus, nicht empirisch festzustellen ist, dass das Gesetz Gottes auf seinem Herzen geschrieben ist. Aber darum geht es auch gar nicht. Wie oft ist das auch bei uns nicht empirisch festzustellen? Und dann? Aber es hat die Verheißung, darum geht es hier, um die Verheißung des Bundes. Und es hat die Verheißung, genau wie du und ich. Darauf dürfen wir uns verlassen. Das dürfen wir auch immer wieder verkündigen. Ja, ich will noch einen Schritt weiter gehen. Wenn es ein Argument wäre, dass man bei Kindern aus gläubigen Eltern noch nicht empirisch, also erfahrungsgemäß feststellen kann, dass sie das Gesetz Gottes in ihrem Herzen geschrieben haben, dann schlage ich auch vor, bei Erwachsenen mit der Taufe sehr vorsichtig zu sein. Wie wenig ist denn da feststellbar? Nein? Nein, die Taufe ist gerade nicht ein Preis für ein möglichst geistliches Verhalten, sondern es ist Zeichen und Siegel des Gnadenbundes, den Gott schenkt in seiner Gnade. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und das Gleiche gilt selbstverständlich für die zweite gewaltige Verheißung. Nicht länger wird ein Mensch seinen Nächsten oder ein Mensch seinem Bruder sagen, erkenne den Herrn, weil sie mich alle erkennen werden. Dann heißt es hier ausdrücklich, vom Kleinsten bis zum Größten. Natürlich ist auch das ein Prozess, meinetwegen ein Wachstumsprozess. Aber bitte, gerade hier steht ja, es fängt schon beim Kleinsten an. Und mal ehrlich, wenn wir schon empirisch sind, dann lassen Sie das uns auch jetzt sein. Jeder, der jemals kleine Kinder in seiner Familie hatte und sie aufwachsen sieht, wenn man sie mit dem Evangelium belehrt, der weiß, dass gerade die Kleinsten wesentlich unbefangener glauben können als Erwachsene. Dass sie wesentlich schneller und unkomplizierter den Herrn erkennen. Nein, nein, die Verheißung des Gnadenbundes, sie gilt auch für die Kleinsten. Und darum gehört Ruth in den Gnadenbund Gottes. Und drittens, die Beständigkeit des Bundes. Du willst doch nicht behaupten, dass jeder, der als Säugling getauft worden ist, auch im Bund Gottes ist oder bleibt. Nein, nein, das will ich nicht sagen. Aber ich füge gleich hinzu, das behaupte ich auch nicht und will ich auch nicht bei jedem sagen, der als Erwachsener getauft worden ist. Erst bei der Wiederkunft Christi wird endgültig offenbar sein, wer zu ihm gehört. Aber die Verheißung, die hast du. Denn die Verheißung, sie gilt euch und euren Kindern. Sie gilt immer ganzen Häusern. Und im Blick auf die Prophetie über Jeremia 31, die Basis, zugegebenermaßen, für eine Menge von Einwänden gegen die Kindertaufe ist, ist dann zu sagen, wenn die Baptisten diesen neuen Bund nicht als Verheißungsbund sehen, der sich voll und ganz erst bei der Wiederkunft Christi erfüllen wird, wie es etwa in Hebräer 10 zum Ausdruck kommt, sondern wenn man meint, ihn schon hier auf dieser Erde erfahrbar zu machen, dann passt auf, dass ihr nicht in eine ganz gefährliche Schwärmerei hineingeratet oder aber in einen moralisierenden Rigorismus. Dann träumt ihr euch vielleicht jetzt schon eine heile Gemeinde hinein. Und ich behaupte, ihr lügt euch eure eigene Frömmigkeit in die Tasche. Ich frage mal anders. Wann wäre es denn dann so weit, dass man eures Erachtens die Bedingungen zur Taufe erfüllt hat? Dass das Gesetz in deinem Herzen geschrieben steht? Dass du den Herrn erkannt hast mit 12 oder erst mit 18 oder schon mit 6? Es gab manche im 4. Jahrhundert, die waren hier sehr konsequent und ließen sich erst auf dem Sterbebett taufen. Und noch eine Frage, welcher Obergeistliche soll das denn entscheiden, ob du schon reif bist zur Taufe oder nicht? Aber ihr Brüder und Schwestern, selbst wenn wir auf alle diese Fragen eine zufriedenstellende Antwort geben könnten, dann lasst uns immer noch hineinschauen, was hier in Jeremia 31 steht. Und dann werden wir Folgendes erkennen. Hier steht nicht, wenn du das Gesetz in eurem Herzen trägst, wenn du diese Bedingung erfüllt hast, dann darfst du in den neuen Bund eintreten. Es heißt hier nicht, wenn du den Herrn erkannt hast, dann darfst du in den neuen Bund hineintreten. Es heißt hier nicht, wenn du weißt, dass du bei dem Herrn bleibst, dann darfst du getauft werden. Was wir hier lesen, das sind keine Bedingungen, sondern das sind Verheißungen. Es sind Verheißungen, die euch gelten und euren Kindern. Ich wiederhole es noch einmal. Es sind keine Bedingungen, es sind Verheißungen. Und wer das aus dem Blickfeld verliert, ich befürchte, dass dessen Christentum anfängt, sich um seine Bekehrung oder um seine Buße oder um seine Taufe zu drehen, dann werden aus den Gnadenverheißungen Peitschenhiebe eines moralischen Rigorismus. die nicht selten dann zu einer frommen Heuchelei führen. Doch noch etwas weise ich in diesem Zusammenhang hin. Wir lesen hier nicht nur, jeder, die Verheißung, jeder wird den Herrn erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Sondern ich weise auch darauf hin, dass dieser neue Bund gerade nicht individualistisch angelegt ist, sondern korporal. Die Verheißung ist hier nicht dem einzelnen Individuum gegeben, sondern, wie heißt es Vers 33, dem Haus Israel. Und noch einmal in Vers 33, dem Volk insgesamt. Und das ist nicht individualistisch. Das ist nicht, wie ich es einmal in einem Buch las, der Triumph des Individualismus, der hier in Jeremia 31 zum Ausdruck kommt. Nein, ganz und gar nicht. Sondern im Gegenteil. Das Volk ist hier angesprochen. Die Verheißung, sie gilt den Häusern, nicht den Einzelnen. Sie gilt nicht jeder Familie, aber den christlichen Familien, den christlichen Häusern, den gläubigen Eltern und ihren Kindern. Der neue Bund, er kennzeichnet sich nicht dadurch, dass er Glauben verlangt, dass er Gehorsam verlangt, dass er Erkenntnis des Herrn verlangt, sondern er schenkt es. Glauben, Gehorsam, Erkenntnis des Herrn. Häufig endet eine Predigt mit einem Aufruf. Aber ich lasse das. Wollen wir das eine mitnehmen, dass alle die Verheißungen des neuen Bundes, ich will einen neuen Bund machen. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres geben. Ich will ihr Gott sein. Sie werden mich erkennen. Ich will vergeben ihre Boshaftigkeiten. Alle diese Verheißungen, sie gelten für uns als Erwachsene, wenn wir glauben. Und sie gelten für Ruth. Und gerade angesichts dieser Verheißungen gibt es nichts für uns, als wegzuschauen. Als wegzuschauen auf den, der der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist. Jesus Christus. Amen.